wo Kunst und Religion aufeinandertreffen. Klar, da sind wir im Columba-Museum in Köln genau richtig. Das Columba-Museum ist das Kunstmuseum des Erzbistums Köln und eines der ältesten Kölner Museen. Wir sind hier im Büro von Stefan Kraus im Columba. Stefan Kraus ist der Direktor des Museums. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schröer.
Ich fange mal mit einem Zitat an. Da wird der Gegenwartskunst eine Spiritualität angedichtet, die sie gar nicht hat. Das schrieb die Wochenzeitung Die Zeit kurz nach der Neueröffnung des Columba-Museums 2007. Stimmt das? Dichten Sie der Gegenwartskunst eine Spiritualität an?
Ja, ich glaube, dass die 18 Jahre, in der Columba jetzt im Grunde genommen Programm macht, bewiesen haben, dass das von Herrn Rauterberg in der Zeit vor 18 Jahren ein riesengroßer Irrtum war. Das hat er damals zur Eröffnung geschrieben. Ich habe es damals schon nicht verstanden, aber ich glaube, dass man sieht, dass die Unabhängigkeit, mit der wir hier als Kunstmuseum unterwegs sind und gerade diesen Bereich eben immer wieder neu befragend, dass wir nichts und niemandem etwas andichten wollen, sondern dass wir das aufgreifen, was die Kunst eigentlich bereithält, um Brücken zu schlagen in Sphären, die Kunst und Religion beide betreffen.
Gibt es denn eine Brücke zwischen zeitgenössischer Kunst und Spiritualität?
Ich würde das per se jetzt erstmal gar nicht mit Ja beantworten, sondern ich glaube, es ist weit spannender, dass man das tatsächlich immer als eine offene Frage stehen lässt und versucht, danach zu forschen, was gibt es für, was könnte es für Brücken geben. Ich habe mal vor einigen Jahren gesagt, wir wissen nicht, was Kunst ist, aber wir versuchen jeden Tag es herauszufinden. Und ganz ehrlich denke ich, genau darin liegt auch die Verbindung zur Religion. Beides sind ja Bereiche, die sich eigentlich dadurch auszeichnen, dass sie uns nicht wirklich zur Verfügung stehen. Beide Medien oder beide Haltungen führen uns in Bereiche hinein, die wir rational nicht durchdringen können. Das ist das Reizvolle daran. Sicherlich auch das Herausfordernde, aber ganz bestimmt eben auch das Reizvolle, dass wir in der Religion und auch in der Kunst Stelzen bekommen oder Brücken, Ansätze bekommen, um eben in diesen unvorstellbaren Raum hineinzugehen, ihn zu füllen mit Erfahrung auch.
Wir blicken mal zurück in die Geschichte. Ich nehme jetzt mal ein Zitat zum Thema Kunst und Religion von Nietzsche. Der hat ja geschrieben: Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. Sie übernimmt eine Menge durch die Religion erzeugter Gefühle und Stimmungen, legt sie an ihr Herz und wird jetzt selbst tiefer, seelenvoller, sodass die Erhebung und Begeisterung mitzuteilen vermag, was sie vor dem noch nicht konnte. Zitat Ende. Ist dieses Zitat von Nietzsche, das ist ja aus menschlich allzu menschliches schon sehr lange her, ist das heute noch aktuell?
Auch ich kann da schon einiges von unterschreiben, wobei man natürlich sofort mal in Frage stellen muss, was meint Nietzsche, wenn er von Kunst spricht? Er meint ja sicherlich was anderes, als wir das jetzt im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert kennengelernt haben und etwas anderes als das, mit dem wir täglich konfrontiert sind, von dem Menschen, die es machen, behaupten, das ist Kunst. Das Spannende an der Kunst finde ich, dass sie bestimmt ist nicht durch die Intention. Also wenn Sie oder ich Kunst machen, vorzugeben Kunst machen, dann muss da längst nicht Kunst bei rauskommen, sondern dass sie bestimmt ist durch die Wirksamkeit. Und da kann ich einiges von dem, was Nietzsche da sagt, sofort unterschreiben. Letztendlich gibt es die Kunst als Gegenstand eigentlich gar nicht, solange nicht wie ein Rezipient dabei ist, der eben, ich sag mal, Erfahrungen macht und den Zwischenraum spürt, der zwischen ihm und diesem Werk, was ihm da gegenübersteht, eigentlich sich bildet. Also erst wenn der Rezipient im Grunde genommen den Eindruck hat, da steckt irgendwie was drin, was mehr ist als nur dieses tote Material, erst dann fängt es an spannend zu werden und erst dann könnte es sein, dass wir am Ende dahin kommen zu sagen, naja, das könnte schon Kunst sein.
Nietzsche beschreibt ja den Weg von der Religion zur Kunst. Ich wage jetzt mal die These, vielleicht geht der Weg auch andersherum. Es gibt ja Theoretiker, die sagen, dass die Transfiguration in der Kunst aus der Transsubstantiation der Theologie entstanden ist. Das heißt, diese Idee, etwas zu wandeln und zu verwandeln. Nun gibt es Leute, die sagen, ja, von der Transsubstantiation zur Transfiguration geht der Weg heute wieder zurück, von der Transfiguration zur Transsubstantiation.
Völlig richtig. Wir haben ja vor einigen Jahren die Ausstellung Art is Liturgy gemacht. Das ist ein Zitat des Amerikaners Paul Tick, das er im Zusammenhang seiner Dokumenta-Ausstellung gemacht hat, 1982. Art is Liturgy. Und natürlich, wenn jemand sowas behauptet als Künstler, muss man die Gegenfrage stellen, ist denn Liturgy auch Art? Und da findet man sicherlich eine ganze Reihe von Theologen, die das sofort unterschreiben würden. Ganz nüchtern darauf geschaut, ist in der Tat ja wohl so, dass die Liturgie sich eigentlich aller Kunstformen bedient, die wir kennen. Also vom Bild über das Textil, das Parament, die Kleidung also, bis hin zur Performance. Und das Spannende war damals in unserer Ausstellung, wir hatten sie begonnen im ersten Ausstellungsraum mit frühen Videoarbeiten von Rebecca Horn, dieser wunderbaren deutschen Künstlerin, die gerade letztes Jahr verstorben ist, die in ihren Anfängen eben Performances gemacht hat, wo sie ihren eigenen Körper ins Verhältnis zu Räumen setzt und eben versucht, mit teilweise auch Erweiterungen ihres Körpers Raumerfahrungen zu machen und sich in bestimmten Räumen aufzuhalten. Und da erinnere ich mich sehr gut, dass ein Priester, den man hier im Kölner Erzbistum sehr gut kennt, eben total begeistert war und sagt, eigentlich zeigt sie uns, wie genau wir uns eigentlich verhalten müssten, wenn wir die Liturgie im Raum feiern und das Guardini-Zitat ernst nehmen, dass der Raum der erste Liturge ist. Man merkt, die sind schon irgendwo auch miteinander verbunden. Also gerade die Liturgie ist eine Kunstform in jedem Fall. Dann wird natürlich immer wieder sofort darauf hin verwiesen, dass der Unterschied darin bestünde, dass die Liturgie ja für sich beansprucht, nicht irgendein Theater zu sein, sondern Wirklichkeit zu schaffen, also wirklich zu sein. Das, finde ich, ist der höchste Anspruch, den man stellen kann. Und gleichzeitig muss ich sagen, von der Kunst her geschaut und von der Kunst her kommend, das ist etwas, was die Künstler und KünstlerInnen ganz genauso für sich in Anspruch nehmen.
Trotzdem gibt es ja Unterschiede zwischen Religion und Kunst. Religion geht davon aus, dass es einen Gott gibt. Kunst ist eher offen. Jan Wagner hat mal gesagt, Kunst betreibt Probebohrungen in den Himmel. Ist das nicht ein Unterschied, der beides gar nicht miteinander in Verbindung bringen lässt?
Ich muss gestehen, dass ich bei der Praxis unserer Religion, die ja eben sehr stark mit der Kirche verbunden ist, in vielen Fällen wirklich vermisse, dass die Religion für mich untrennbar verknüpft ist mit Poesie. Dass wir das, was wir in den Evangelien überliefert bekommen haben, nicht eins zu eins wörtlich nehmen dürfen, sondern dass wir das als einen unglaublichen poetischen Raum auffassen müssen, als einen Versuch, auch da wieder mit Sprache uns Wirklichkeiten näher zu bringen, die Glaubenswirklichkeiten sind. Und Glaubenswirklichkeiten heißt natürlich auch für mich direkt verbunden mit Zweifeln. Wer nicht zweifelt, finde ich, wie soll man glauben, wenn man nicht zweifelt? Und umgekehrt, wie soll man zweifeln, wenn man nicht glaubt? Bei der Kunst ist es so, dass es gar nicht darauf ankommt, mit welcher Intention hat ein Künstler ein Kunstwerk gemacht. Hat das schon eine religiöse Bedeutung? Hat das schon eine spirituelle Absicht? Das käme mir schon fast ein bisschen so vor, als wolle man das Kunstwerk sofort verzwecken auf eine bestimmte Funktion hin. Und ich glaube, das, was wir unter der Freiheit der Kunst verstehen, zeigt sich vor allen Dingen erstmal darin, dass sie sich nicht verzwecken lässt. Gleichzeitig muss man ja fragen, ja, warum macht jemand etwas, was wir dann am Ende als Kunst bezeichnen? Denn in den meisten Fällen ist es ja so, dass das jemand macht, ohne dass es einen Auftraggeber gibt in unserer Zeit, ohne dass es einen Anlass gibt, sondern weil er es einfach machen muss oder machen möchte, machen will. Und weil er über das Machen, indem er etwas, was er sich angeeignet hat, ausdrückt, indem er es eine Form finden lässt, dass er über dieses Formfinden feststellt, dass sich dieses, was er da macht, irgendwann auch von ihm ablöst. Dass es eine ganz autonome Bedeutung bekommt. Dass es ihm irgendwann sagt, passt mal auf, mit Machen ist jetzt genug, jetzt bin ich eigentlich fertig. Entweder in einem gelingenden Fall oder aber auch in einem missglückten Fall, zu sagen, es kommt nicht dahin. Und dieses Unwägbare, das jeder Künstler, jede Künstlerin spürt und das wir auch als Betrachter nachempfinden können, wenn wir uns mit Werken auseinandersetzen. Berührt mich da etwas oder lässt es mich völlig kalt? Ich glaube, dass dieses Unwägbare wieder eine unmittelbare Verknüpfung auch zur Religion ist. Auch da ist es ja so, dass ich das, was ich mir herbeisehne in der Messe, in der Eucharistiefeier oder auch in jeder anderen Situation, wo ich meinen Glauben lebe, dass ich mir herbeisehne, berührt zu werden von dieser Glaubenserfahrung, dass das etwas ist, was ich ja nicht bestellen kann. Das stellt sich manchmal ein und es stellt sich vielleicht nicht ein. Und das ist eine Verbindung, eine unmittelbare Verbindung zwischen Kunst und Religion.
Friedrich Schleiermacher hat mal gesagt, Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche und deshalb seien Kunst und Religion verschwistert. Ist es das, was Sie meinen?
Schon. Also wenn er unter dem Unendlichen das versteht, was uns rational nicht zugänglich ist, sondern wo wir spüren, es gibt Sphären, es gibt Ebenen, es gibt Erlebnissituationen, die sich alleine durch das Rationale oder alleine mit Wissenschaft oder mit vernunftbegabter Erkenntnis nicht erklären lassen, dann sind wir doch genau schon auf diesem Sprung in dieses Unendliche hinein. Das ist natürlich, ich sage mal, für ein Projekt wie Columba, am Ende genau das, was wir uns erhoffen, dass wir hier Menschen eine Situation bieten auf diesem 2000-jährigen Grund, wo sie vielleicht in wenigen Bruchteilen einmal die Ahnung davon bekommen, dass man außerhalb von Raum und Zeit steht, dass man tatsächlich sich mal von sich selbst absehen kann und auch von seinen Umständen absehen kann, um etwas Größeres zu erleben, für das einem vielleicht die Worte fehlen.
Wenn man Menschen beobachtet, die ein Museum besuchen und die ein Gotteshaus, eine Kirche besuchen, die verändern in beiden Fällen ihr Verhalten. Man fängt an zu flüstern, man wird etwas ehrfürchtiger, man trampelt nicht mehr so rum wie auf der Straße. Und trotzdem gibt es Unterschiede zwischen einem Gotteshaus und einer Kirche und einem Museum, oder?
Der wesentliche Unterschied besteht darin für mich, dass das Gotteshaus errichtet worden ist, dass wir unseren Glauben in Gemeinschaft feiern können. Da gibt es ein Ritual, das uns in die Gemeinschaft einbindet und dass ein Museum zum Beispiel diesen Anspruch erstmal nicht hat. Gleichzeitig ist es natürlich eine ganz besonders spannende Frage, wenn ein Museum, so wie wir das hier entschieden haben vor über 30 Jahren, auf den Grundmauern einer Kirche errichtet wird, also an einem Ort, der auch bis heute noch eine sakrale Nutzung hat mit der Kapelle der Madonna in den Trümmern, der aber bewusst nicht wieder als Gotteshaus errichtet worden oder als Kirche errichtet worden ist, sondern vielleicht als eine andere Form des Gotteshauses, nämlich als Kunstmuseum. Ich habe in den ganzen Jahren als Kunstvermittler, und das ist ja meine große Leidenschaft seit 40 Jahren mittlerweile, ich habe mich immer gefragt, wann will ich eigentlich entscheiden, wo das ästhetische Erlebnis übergeht in eine spirituelle Erfahrung? Also wann fängt denn die Religion eigentlich an? Diese Grenze ist fließend, wenn sie denn überhaupt besteht. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt besteht. Und dafür könnte ich Ihnen viele Beispiele nennen. Das Prominenteste ist sicherlich das Werk, was immer zu sehen ist in Columba und immer am selben Ort auch zu sehen ist. Das ist das romanische Elfenbeinkreuz, der Kruzifixus mit dieser wunderbaren Ausstrahlung, die zwischen Leben und Schlafen und Verstorbensein hin und her pendelt eigentlich, wo man diesen Zustand gar nicht genau benennen kann. Und wenn ich dann erlebe, wie sehr Menschen, alle Besucher eigentlich von dieser Ausstellung fasziniert sind und da minutenlang verharren, dann ist das für mich immer wieder in diesem sprachlosen Moment eigentlich genau diese Erkenntnis, dass ich sage, will ich jetzt noch beurteilen, ob das schon eine Form der Andacht ist oder ist das nur ein ästhetischer Genuss? Und vor allen Dingen, hat das nur überhaupt eine Berechtigung? Oder könnte es sein, dass das ästhetische Erleben und die Religionserfahrung tatsächlich am Ende sogar eine Schnittmenge bilden?
Genau, das erleben wir im Kölner Dom. Viele besuchen den Kölner Dom quasi wie in einem Museum und dann passiert mit ihnen ganz etwas anderes, was darüber hinausgeht. Ansprechen müssen wir aber auch das zweite Gebot der 10 Gebote. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben und auf der Erde unten. In der Reformation hat das zum Bildersturm geführt. Wie gehen Sie denn mit diesem Gebot aus dem Alten Testament der Bibel um?
Ich hoffe, dass man, wenn man Columba besucht, dass man spürt, dass das hier ein Gesamterlebnis ist. Natürlich ist es das Kunstmuseum des Erzbistums Köln. Und ich würde mal sagen, Kunst ist unsere allererste Profession. Da gibt es eine Sammlung, die eine große Spannweite hat, von der Spätantike bis in die Gegenwartskunst. Mit Kunstwerken fangen wir an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke auf das vergangene Wochenende, da hatten wir eine Konzertinstallation hier im Haus, die 2 Tage lang eigentlich uns mit Musik und auch mit installativen Dingen von Hildegard von Bingen bis hin in die Gegenwart hinein uns Verknüpfungen zwischen bildender Kunst und Klang- und Raumerfahrung gezeigt hat. Das ist ein Angebot, das weit über das hinausgeht, was man vielleicht von einem Kunstmuseum im engeren Sinne erwarten würde und was ganz bewusst macht, dass alles dieses fokussiert auf den jeweiligen Moment. Wenn ich in ein Konzert gehe in der Philharmonie, dann erlebe ich den Moment und es kann sein, dass der mich beseelt, es kann sein, dass er mich völlig kalt lässt, aber ich gehe raus und sage nicht, das muss ich jetzt verstehen, ich muss jetzt die Komposition mal nachlesen oder was weiß ich was. Bei den Kunstmuseen haben wir das große Problem, dass die Vermittlung in den meisten Fällen das Erleben eigentlich schon überdeckt, weil die Vermittlung sich in den Vordergrund geschoben hat. Was wir hier versuchen, dass wir gesagt haben, es geht um ein Primärerlebnis und alles, was vermittelt werden kann, steht als Sekundärinformation zur Verfügung, aber eben erst an 2. Stelle, damit wir deutlich machen, dass es hier nicht darum geht, dass wir, ich sage mal, bedeutende Kunstwerke wie die Götzen verehren, und das ist ja Ihre Frage gewesen, sondern dass die Kunst gar nicht danach bewertet wird, ist die jetzt bedeutend oder unbedeutend, ist das ein namhafter Künstler, eine namhafte Künstlerin oder ist das jemand völlig Unbekanntes, sondern dass wir diese Werke kuratiert zur Verfügung stellen, ohne dieses Label, damit man merkt, es geht am Ende nicht um dieses Werk. Es geht darum, was es auslösen könnte. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich mit größter Überzeugung sage, dass das große Missverständnis wirklich darin besteht, dass man denkt, dass die Meisterwerke der Kunstgeschichte sich selbst genügen. Nein, das tun sie nicht. Auch sie sind alle nicht dazu da, dass wir sie per se erhalten und bewahren. Das ist eine Aufgabe, die wir wahrnehmen. Aber warum nehmen wir sie wahr? Weil wir ihnen immer noch das Potenzial zutrauen, dass sie besondere Momente stiften können. Also auch da kommt es wie in der Musik, wie im Theater viel stärker darauf an, dass wir uns klar machen, es geht um diesen Erlebnismoment.
Es gibt ein Zitat von Richard Wagner, der hat gesagt, der Kunst sei es vorbehalten, den Kern der Religion zu retten, indem sie die mythischen Symbole, welche sie im eigentlichen Sinne als wahr geglaubt wissen will, ihrem sinnbildlichen Werte nach erfasst und durch ideale Darstellung derselben die in ihnen verborgene tiefe Wahrheit erkennen zu lassen. Zitat Ende. Rettet die Kunst den Kern der Religion?
Auch da muss man natürlich sich erstmal bewusst machen, von welcher Kunst spricht Richard Wagner hier. Man hört schon raus, dass er sehr stark in feststehenden Bildern denkt, dass er sicher sich auch auf eine Ikonografie bezieht, deren Bedeutungskanon innerhalb einer Gesellschaft eben kommuniziert ist und den man im Grunde genommen dann teilen kann. Das ist natürlich etwas, was man heute im Grunde genommen nicht mehr per se so stehen lassen kann. Ich glaube, dass das ganze Verhältnis von Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert darunter gelitten hat, dass man genau das gesucht hat, ohne zu akzeptieren, dass die Kunst sich davon, wie ich finde, auch notwendigerweise befreit hat, in irgendetwas Formelhaftem zu erstarren, sondern dass sie mit ungewöhnlichen Mitteln unsere Neugierde eigentlich lockt und uns fordert, eben über ungewöhnliche Mittel und ungewöhnliche Formen nachzudenken. Für mich ist Kunst Form gewordenes Spiel mit Inhalten. Form gewordenes Spiel mit Inhalten, denn wenn etwas geteilt werden soll, muss es Form werden. Wenn ich etwas mitteilen möchte, muss es Form werden. Das kann aber alles sein. Das kann ein Wort sein, das kann ein Kleidungsstück sein, das kann ein Bild sein, eine Skulptur, ein Video, was auch immer. Und Spiel natürlich, dass sich derjenige, der es macht, die Freiheit nimmt, nicht nach vorgegebenen Regeln zu arbeiten, sondern tatsächlich nach seinen eigenen inneren Regeln zu arbeiten. Am Ende geht es um Inhalt. Am Ende geht es darum, dass tatsächlich etwas mitgeteilt werden soll. Inhalt allerdings nicht in dem Sinne, dass ich ihn mit anderen Mitteln erfassen könnte, sondern Inhalt schon mit der besonderen Herausforderung, dass es ambivalent bleibt. Dass ich merke, das, was mir da mitgeteilt werden soll, ist offenbar von der Art, dass es anders gar nicht mitgeteilt werden kann. Ich finde interessant, alle diese Zitate, die Sie gebracht haben, Herr Schröer, dass die alle im Grunde genommen in die Weite führen. Und das ist etwas, was der Anspruch dieses Hauses von Anfang an war, dass wir ein Angebot stiften, was den Besucher, die Besucherin durchlässiger machen kann, um einen Zipfel dieser Weite zu erhaschen und vielleicht sich eben doch mal in diese Weite aufzuschwingen, sich bewusst zu machen, dass Religion und das Glauben etwas unglaublich Schönes sein können, weil sie nicht in die Enge führen, sondern in die Weite.
Ansprechen müssen wir auch die Blasphemie. Oft wird ja Kunst auch als blasphemisch bezeichnet, wobei man ja eigentlich sagen muss, die Kreuzigung Jesu war das Blasphemischste, was man sich überhaupt vorstellen kann, den Gottessohn ans Kreuz zu nageln. Blasphemischer geht's doch gar nicht.
In der Tat, das ist ein ganz missverständliches Zeichen eigentlich, das bekannteste Zeichen überhaupt, was unseren christlichen Glauben repräsentiert, wo es sehr davon abhängt, wie weit ich diesem Glauben auch Bedeutung schenke. Es ist, wenn ich das nicht tue, ein eindeutiges Todessymbol. Für uns ist es das nicht, für uns ist es das Auferstehungssymbol und hat damit eine ganz andere Bedeutung erhalten. Die Blasphemie, das ist immer schnell abgeurteilt. Ich muss gestehen, ich kenne ganz, ganz wenige Werke, wo ich den Künstler und Künstlerinnen eine Blasphemie oder auch eine Provokation unterstelle. In den meisten Fällen ist es ja wohl eher so, dass man sich, wenn man sich angegriffen fühlt und darüber so zu urteilen, dass man sich viel eher mal fragen sollte, mit welchen Kriterien gehe ich denn um, mit welchen Kriterien schaue ich denn? Unterstelle ich da dem anderen nicht eigentlich etwas, was vielleicht viel stärker mit mir selbst zu tun hat? Und auch da kann ich nur empfehlen, und Sie haben das Kreuzzeichen ja erwähnt, dass man die vermeintliche Provokation einfach mal ernst nimmt, über Inhalt und Sinn und Zweck nachzudenken, statt es gleich sich an sich abprallen zu lassen und es als Blasphemie im Grunde genommen außen vor zu lassen.
Sind diese Symbole denn nicht erst dann blasphemisch, wenn sie verkitscht werden, wenn ich bei H&M stehe und da wird in allen möglichen Formen das Kreuz oder andere christliche Symbole verkitscht, indem sie nur noch Mode- und Schmuckaccessoires sind? Ist das nicht Blasphemie?
Naja, ich meine, wir haben ja gerade hier in Köln in den vergangenen Wochen wieder eine Diskussion gehabt um die Regenbogenfahne zum Beispiel. Und das finde ich, ist für mich wichtig, dass wir uns das immer mal bewusst machen, dass wir, die wir an bestimmte Symbole glauben und wo wir unseren Glauben mit bestimmten Symbolen auch, ich sag mal, sichtbar machen können und uns immer klar machen, das sind ja Behelfe, es sind alles Zeichen, die als Behelfe dienen, dass wir uns, glaube ich, dann bewusst machen müssen, dass wir das nicht davon abhängig machen dürfen, in welchen anderen Zusammenhänge diese Zeichen ganz anders verwendet werden dürfen. Ich meine, Sie haben die Werbung erwähnt, die lässt nichts aus, die greift alles auf. Danach dürfen wir uns nicht orientieren. Wir müssen dann schon nach unserer eigenen inneren Überzeugung fragen. Und da ist für mich die Genesis natürlich, was dieses Zeichen anbetrifft, eine ganz wichtige Quelle, die eben eindeutig sagt, dass das Zeichen ist, das erscheint als Zeichen dafür, dass Gott einen Bund mit uns Menschen und mit allen Kreaturen geschaffen hat.
Wenn ich das zusammenfasse, Sie sagen also, diese Trennschärfe, diese Trennung zwischen Kunst und Religion gibt es in dieser Schärfe gar nicht. Wird das nicht auch deutlich, wenn ich mir zum Beispiel ein Gedicht und ein Gebet anschaue? Da gibt es doch auch eine enge Verwandtschaft.
Beides hat eine Form und beansprucht eine Form, die wir teilen können, die wir mit jemandem teilen können. Und ich meine auch bei der Literatur, es ist ja so, das war interessant, Jon Fosse hat ja, der schwedische Nobelpreisträger, hat ja vor einigen Wochen hier einen großen Theaterpreis verliehen bekommen. Im Zusammenhang dessen wurde er gefragt, was für ihn das Kennzeichen von Literatur sei. Und das Erste, was er sagte, war die Ambivalenz. Das kann ich nur unterstreichen, weil er sagte sofort dahinterher, wenn etwas nicht ambivalent ist in der Literatur, dann ist es Propaganda. Und da genau müssen wir unterscheiden. Und das Spannende auch an Literatur ist doch, jeder, der mit anderen Menschen, mit Freunden zusammen Literatur liest und dann darüber spricht, merkt, dass das immer wieder so konkret, wie es scheint, am Ende etwas ist, was man ausloten muss. Wo jeder mit eigenen Assoziationen, jeder mit eigenen Erfahrungen, auch in der Wortbedeutung, vielleicht ganz andere Schwingungen erlebt, ganz andere Inhalte vielleicht auch darin sieht, nicht zu verwechseln mit Beliebigkeit. Das ist in der Kunst eine präzise, eine äußerst präzise Ambivalenz. Das erlebe ich als Kunstvermittler fast täglich. Wenn Sie mit mehreren Menschen sich etwas genau betrachtend anschauen, dann werden Sie dahin kommen, dass Sie merken, dass das, was da ambivalent erlebt wird, am Ende in der Summe einen Inhalt schafft. Einen gemeinsamen Inhalt schafft. Und das ist das Besondere, dass man dann plötzlich merkt, dass im Versuch darüber zu sprechen, man etwas umkreist, das man nie genau fassen kann, wo man aber spürt, dass wir gemeinsam eigentlich in der Verschiedenartigkeit unserer Erlebnisse etwas gemeinsam herauskristallisieren können, was dann vielleicht diesen Raum, den unaussprechlichen Raum der Religion auch beschreibt.
Abschließende Frage, und da spreche ich Sie ganz speziell als Kunstvermittler an. Welche Bedeutung hat denn die künstlerische Arbeit für die Vermittlung von Religion?
Ich würde mal sagen, solange wir keine bessere haben, solange wir kein besseres Medium haben, eine ganz zentrale, natürlich. Sonst wären die Kirchen nicht so wunderbar ausgestattet, sonst hätte vor allen Dingen die Kirche es nicht jahrhundertelang souverän geschafft, nicht irgendwelche Kunst in ihre Kirchen zu bringen, sondern in der Regel die besten Künstlerinnen und Künstler aufzufordern. Und das war das Gründungsanliegen ja auch von Columba, eines der Gründungsanliegen, zu zeigen, dass wir diesen Spagat zwischen Kunst und Kirche mal überwinden müssen und zeigen müssen, dass Kirche auch im 21. Jahrhundert Kulturträgerin sein kann, dass sie tatsächlich trägt. Und das heißt natürlich auch, dass sie ein Stück weit das aushalten muss, was Künstler im Grunde genommen dazu sagen haben, was sie dazu beizutragen haben.
Vielen Dank, Stefan Kraus. Mit dem Leiter des Columba-Museums, des Kunstmuseums des Erzbistums Köln, habe ich über Kunst und Religion gesprochen und was passiert, wenn Kunst und Religion aufeinandertreffen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.